Hallo, willkommen bei Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem neuen Podcast der VHW Forschung. Ich bin Axel Ramloh und ich treffe hier Menschen, die über die Stadt der Zukunft nachdenken. In unserer ersten Staffel geht es ums Thema Wohnen. Um ein Thema, das uns alle betrifft. Von der WG bis zum Einfamilienhaus und vom Single bis zum Rentnerpärchen.
Wohnen ist ja immer im Wandel. Rahmenbedingungen ändern sich permanent und da muss sich dann auch die Frage dran abhangeln quasi, wie das dann die Wohnbedürfnisse verändert oder das Wohnen als solches.
Das ist Caroline Genz. Sie leitet beim VHW das Forschungscluster Wohnen. Und sie ist Mitherausgeberin von Wohnwissen. Das ist ein Buch, in dem 100 ganz verschiedene Begriffe rund um das Wohnen kurz und knapp erklärt werden. Von Architektinnen und von Stadtplanern, von Professorinnen und Mieterorganisationen.
Da sind eben auch Personen in zwei Buchdeckeln, die sonst nicht in zwei Buchdeckeln zusammenkommen.
Es geht dabei um ganz konkrete Begriffe, wie Miete oder Genossenschaften. Aber auch um eher schwammige, auf die man gar nicht so schnell kommt, die dann aber doch offensichtlich sind.
Der erste Begriff im Buch soll natürlich ein toller Öffner sein. Und Da ist Alltag, ich würde sagen, der Begriff schlechthin.
Dunkan Barahona ist auch bei der VHW Forschung und für das Buch mitverantwortlich. Er und Caroline zusammen sind deswegen unsere perfekten ersten Gäste. Denn wir wollen in dieser ersten Staffel von Stadtansichten wissen, wie werden wir wohnen und wie kann es für alle bezahlbar bleiben.
Wenn man sich eben nicht aus freien Stücken für die Wohnsituation entscheiden kann und dieses Privileg hat, dann hat es natürlich einen ganz, ganz riesigen Effekt, sowohl auf der individuell-psychologischen Ebene, wenn das Wohnen auf einmal zur Belastung wird, wenn man Angst vor den nächsten Mieterhöhungen hat. Und das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und deshalb ist dieses Thema auch immer noch und wahrscheinlich noch eine ganze Weile ganz oben auf der gesellschaftspolitischen Agenda.
Dunkan und Caroline sprechen über Lösungsvorschläge, über Mieterproteste und über Seniorinnen. Und gleich am Anfang teste ich, ob sie uns wirklich alle Begriffe im Buch erklären können. Viel Spaß!
Caroline, Dunkan, schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Schön, hier zu sein.
100 Begriffe sind im Buch. Ihr habt an einigen mitgeschrieben, an den meisten allerdings nicht. Wir haben euch hier was mitgebracht, eine Kiste. Wohnwissen 100 Begriffe. Da sind sie alle drin. Weil wir gern mal so ein bisschen schauen wollen, ob ihr auch in der ganzen Tiefe des Buches sozusagen sofort in der Lage seid, was dazu zu sagen. Caroline, willst du mal anfangen? Hier, ich schüttel nochmal ordentlich.
Ich ziehe eine Lotterie los.
Ja. Caroline, komm, du siehst jetzt so besorgt aus.
Wir sind bei W, wie Wohnformen.
Okay.
Der Begriff ist insofern auch ein kleiner Herzensbegriff, weil wir auch gerade ein laufendes Forschungsprojekt zu der Frage haben, wie Menschen eigentlich wohnen und welche Wohnformen für die aktuellen Lebensbedingungen oder auch Rahmenbedingungen oder Bedürfnisse eigentlich die optimalsten sind. Also wohne ich in einem Einfamilienhaus, wohne ich zur Miete, wohne ich mit verschiedenen Generationen zusammen oder mit Freundinnen oder alleine halt, wie diese individuellen Wohnbedürfnisse eigentlich ja passen zu genau den aktuellen Fragen nach Ökologie, Ökonomie, auch Bezahlbarkeit oder auch architektonisch. Also daran leitet sich unglaublich viel ab.
Einer von den Begriffen, die jetzt wahrscheinlich in der Kürze der Zeit nicht in der Vollständigkeit beschrieben werden können, die aber für das Buch besonders wichtig sind, weil sie eben so einen überblicksartigen Teil der Debatte abbilden, der neben den ganzen Fachbegriffen, glaube ich, auch so eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Mhm. Okay, Dunkan, willst du mal?
Ich ziehe auch mal.
Rein in die Box.
Mhm. Ist aufregender, wenn man selber zieht. Suffizienz, da kann ich ja jetzt perfekt anschließen.
Passt ja.
Auch das passt, kann man auch als Herzensbegriff beschreiben, weil auch dazu haben wir bei uns in der VHW-Forschung ein Projekt. Suffizienz ist eine Nachhaltigkeitskategorie, könnte man sagen. Und zwar neben Effizienz, ich glaube, der Begriff sagt wahrscheinlich den meisten was. Und dann gibt es eben den Begriff der Suffizienz. Und Suffizienz bedeutet, mit weniger zurechtzukommen, wenn man es mal so ganz runterbrechen will. Viele verbinden damit auch den Begriff des Verzichts. Das finden wir nicht so günstig eigentlich, weil Verzicht irgendwie oft negativ konnotiert ist. Suffizienz versucht es positiv umzudeuten und die Frage zu stellen, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben? Und bezogen aufs Thema Wohnen geht es dann ganz oft um Wohnflächensuffizienz. Also auf wie viel Fläche wohnen wir eigentlich? Und mit dem Blick auf eine nachhaltige Entwicklung im Wohnsektor können wir nicht suffizientere Wohnformen uns erdenken, in denen wir irgendwie nachhaltiger leben können.
Aber würde dann Suffizienz zum Beispiel bedeuten, dass man aus vier Zimmern drei macht oder dass man aus drei Wohnungen vier macht. Ist das dann vielleicht auch so eine Interpretation, Caroline?
Genau, es gibt bestimmt auch den Begriff der suffizienten Wohnformen. Ich würde das so anknüpfen auch an die Frage, das nennt sich Clusterwohnen. Haben wir das im Buch drin? Ja. Auch. Siehst du? Genau, wie architektonisch Wohnen eigentlich gebaut ist, dass es sich über die Wohnbiografien der Menschen halt auch ne, verändert an die Bedürfnisse. Wenn ich jünger bin, wohne ich vielleicht in der WG mit Studierenden oder mit Auszubildenden zusammen. Vielleicht gründe ich dann eine Familie oder eine Wahlfamilie oder lebe mit Freundinnen zusammen oder mit meinen Eltern oder Großeltern, also intergenerationale Wohnformen. Und wie lassen sich halt quasi Wohnformen nachhaltig über einen langen Zeitraum immer wieder den jeweiligen Wohnbedürfnissen, Wohnbiografien eigentlich anpassen? Auf wie viel Quadratmeter wohnst du eigentlich und brauchst du die Quadratmeterfläche, auf der du wohnst, wirklich?
Du hast gerade schon so ein bisschen in Richtung Dunkern auch gefragt, ob dieser Begriff Clusterwohnen, ob der quasi auch mit drin wäre. Es sind 100 Begriffe. Das ist ja schon auch, glaube ich, super schwer, da überhaupt den Überblick zu behalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei dieser Menge von Begriffen irgendwann ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass am Ende diese 100 Begriffe im Buch drin sind?
Man muss so ein bisschen bei der Grundidee anfangen. Als ich hier beim VHW angefangen habe, bin ich in ein tolles Team gekommen, was Wohnforschung auch schon länger macht. Ich habe aber festgestellt, dass wir über den gleichen Gegenstand sprechen, aber irgendwie eine unterschiedliche Sprache oder einen unterschiedlichen Zugang dazu haben. Das finde ich unglaublich faszinierend, wie man sagen kann, okay, wir machen alle Wohnforschung, aber aus so ganz verschiedenen Perspektiven. Am Anfang das Gefühl, wir verstehen einander noch nicht so gut. Oder mussten erst mal lernen, einander zu verstehen, mit welchen Begriffen wir eigentlich operieren. Und so ist so ein bisschen auch diese Idee entstanden, dass man eben, wie entwickle ich ein Verständnis für andere Fachdisziplinen, die über den gleichen Gegenstand sprechen. Also habe ich damals Fabian Roland, der auch bei uns im VHW ist und auch mit Teil des Redaktionsteams war und hier großartige Arbeit mitgeleistet hat, gefragt, ob er mal 100 Begriffe aufschreiben kann, die ihm zum Thema Wohnen so einfallen und relevant sind. Ich habe das Gleiche gemacht. Wir haben also beide 100 Begriffe aufgeschrieben und sind dann auf 199 gekommen. Also nur ein Begriff hat sich quasi überschnitten.
Das heißt, du hattest 99 Begriffe, er hatte 99 andere Begriffe und ein einziger Begriff war auf beiden Listen drauf.
Er hatte 100 und ich hatte 100. Aha. Und wir hatten einen gleichen.
Ja.
Das hat es so auf den Punkt gebracht. Ne? Jemand, der in dem gleichen Spektrum unterwegs ist, den gleichen Gegenstand aus einer forschenden Perspektive betrachtet, hat einen völlig anderen Blick auf diesen Diskurs. Genau, ich komme aus der Geografie und aus der Anthropologie. Fabian ist Ökonom und Volkswirt. Und wir haben dann weitergemacht im Team und sind dann, ich glaube, bei 300 Begriffen haben wir dann aufgehört.
Ich habe auch noch mal ein paar beigesteuert. Ich hatte dann vielleicht mehr Schnittmengen auf beiden Seiten noch. Also ich habe nicht noch mal 100 neue Begriffe dazu genommen, aber wir haben uns zu dritt noch mal zusammengesetzt und noch mal überlegt und geclustert. Und am Ende sind wir tatsächlich bei ungefähr 300 Begriffen gelandet.
Also hast du es auch nicht leichter gemacht eigentlich?
Ich habe es bestimmt nicht leichter gemacht, nee, aber vielleicht ein bisschen witziger. Und dann sind wir eben über mehrere Redaktionstreffen, so die ersten losen Redaktionstreffen, auf diese 100 Begriffe gekommen.
Ja, und das meint dann auch, also unterschiedliche Fachbereiche, aber auch, ne, wir haben universitäre Akteure, aber auch kommunale Akteure, dass eben auch Wohnungsbaugesellschaften zu Wort kommen, politische Akteure. Also es sind so viele Akteure und eine so Vielsprachigkeit. Da sind eben auch Personen in zwei Buchdeckeln, die sonst nicht in zwei Buchdeckeln zusammenkommen.
Warum?
Ich glaube, das ist so, bestimmte Diskurse verhalten sich halt in den eigenen Echokammern.
Das ist im Prinzip, wenn ich da so ein bisschen vorpreschen kann, auch das, was wir in unserem gemeinsamen Beitrag Dialogunfähigkeit versucht haben, ein bisschen nachzuzeichnen oder mal zu adressieren. Man muss dazu sagen, dass Un in Dialogunfähigkeit ist in Klammern gesetzt. Also wir unterstellen der Debatte nicht eine grundsätzliche Unfähigkeit, sondern wir fragen danach, was denn eigentlich dazu führt, dass diese vielleicht unterschiedlichen Positionen, personell, auch institutionell, nicht so sehr im Austausch sind, wie man sich's vielleicht wünschen würde, um tatsächlich wohnungspolitische Fragen adäquater zu adressieren, als sie es vielleicht aktuell getan werden.
Wie ist dann das Buch ein Werkzeug?
Ein Werkzeug ist auch ein schöner Begriff. Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben uns im Vornherein natürlich darüber Gedanken gemacht, auch gemeinsam mit dem Jubis Verlag. Und es sind am Ende auch Fachtexte. Also es ist auch ein Fachdiskurs. Wir haben uns aber auch schon bemüht, dass die Texte leicht zugänglich sind. Und nachdem das Buch auf dem deutschen Buchmarkt war, hatte ich jetzt auch nochmal Feedback bekommen von jüngeren LeserInnen, Studierenden, die gesagt haben, super Nachschlagewerk für Stadtforschung, Stadtentwicklung, Regionalentwicklung und Wohnforschung, einfach um so ja Begriffe schneller einfangen zu können. Und gleichzeitig aber auch fürs Fachpublikum selber, um über den eigenen disziplinären oder interdisziplinären Tellerrand hinauszuschauen und andere Perspektiven zu verstehen, das ist der zweite wichtige Punkt.
Duncan, du hast gerade schon einen eurer gemeinsamen Begriffe genannt, der ja dann auch so ein bisschen das Buch auch widerspiegelt, die Dialogunfähigkeit. Und du, Caroline, hast gerade gesagt, es gibt eben solche kompliziert klingenden Begriffe wie Suffizienz, aber eben auch so einfachere Begriffe, wo man sich auch erstmal überlegen muss, was die eigentlich mit dem Begriff Wohnen zu tun haben. Und da würde ich gerne jetzt auf so einen großen Begriff kommen, Alltag nämlich. Den Artikel hast du geschrieben. Ich finde, es ist ein sehr spannender Begriff tatsächlich, weil er irgendwie alles ist, aber gleichzeitig unkonkret. Habe ich das richtig zusammengefasst? Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist quasi, was Alltag tatsächlich mit Wohnen zu tun hat.
Es ist so offensichtlich, dass es schwierig ist, es zu sehen, weil wir es jeden Tag quasi vor Augen haben. Also wie will man was sehen lernen, was halt immer präsent ist? Beim Wohnen ist es so, im besten Fall haben wir ja alle das Privileg, ein Zuhause zu haben. Das bestimmt ja unser Wohlbefinden und wie wir in der Stadt unterwegs sind oder auf dem Land oder in der Gemeinde oder wie weit unser Arbeitsweg ist. Oder fährst du mit den Öffentlichen oder fährst du mit dem Auto oder fährst du mit dem Fahrrad? Kannst du überhaupt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Also an diesem Begriff knüpfen sich so ganz, ganz viele verschiedene Dinge an, wie unser Leben eigentlich organisiert ist. Und davon ist es abhängig, wie ich wohne und wo ich wohne, mit wem ich wohne. Und das finde ich ganz spannend, weil da ja auch sich ja Wünsche und Bedürfnisse irgendwie abbilden. Wie möchte ich eigentlich wohnen? Was ist denn meine Zukunftsversion? Möchte ich unbedingt ein Einfamilienhaus haben oder möchte ich ein Schloss haben, in dem ich wohne? Wie komme ich an das Schloss? Also aus so einer fachlichen Perspektive sagt man halt, dass sich da auch so kulturelle und soziale Konventionen drin spiegeln, wie Wohnen eigentlich organisiert ist in unserer Gesellschaft.
Ich habe über meinen Alltag nachgedacht und jetzt im Sommer beginne ich den mit einem Kaffee auf dem Balkon. Und dann habe ich versucht, weiter darüber nachzudenken. Das heißt ja also, ich habe den Balkon, viele haben den ja nicht. Du hast gerade davon geredet, was man sich vielleicht irgendwann mal wünscht. Habt ihr dann so ähnliche Beispiele, die euch im Kopf aufploppen?
Klar, gibt es da ganz viele Kleinigkeiten. Ich muss irgendwie das Fahrrad zur Seite räumen, weil der Fahrradständer immer zu klein und überfüllt ist, und um dann Platz zu bekommen. So, das ist so einmal morgens, einmal abends sozusagen. Also das wird eigentlich, wenn man auf seine eigene Wohnbiografie guckt, total greifbar und offensichtlich. Also ich spreche auch aus einer sehr privilegierten Perspektive. Ich habe in den letzten 5, 6 Jahren ungefähr 4-mal meinen Wohnstandort gewechselt. Immer mehr oder weniger freiwillig, immer mehr oder weniger in eine Wohnsituation, die ich mir zu dem Zeitpunkt gewünscht habe. Und da haben sich die Alltage ganz eindeutig unterschieden. Ich habe auf dem Land gelebt, in Brandenburg, wirklich auf dem Dorf. Dann habe ich in Baden-Württemberg gelebt, in so einem suburbanen Raum, könnte man sagen. Dann war ich in Berlin in einer Studierenden-WG noch vor 5, 6 Jahren. Und jetzt wohne ich eben alleine in meiner Einzimmerwohnung wieder in Berlin. Mhm. Und natürlich sind die Wohnalltage da ganz, ganz unterschiedlich. Und ich finde es aber eben besonders wichtig herauszuheben, dass wenn man sich eben nicht aus freien Stücken für die Wohnsituation entscheiden kann und dieses Privileg hat, dann hat es natürlich einen ganz, ganz riesigen Effekt, sowohl auf der individuell-psychologischen Ebene, wenn das Wohnen auf einmal zur Belastung wird, wenn man Angst vor der nächsten Mieterhöhung hat. Und das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und deshalb ist dieses Thema auch nicht ohne Grund immer noch und wahrscheinlich noch eine ganze Weile ganz oben auf der gesellschaftspolitischen Agenda.
Also der Alltag kann zum Beispiel auch heißen, ich habe eine 5-köpfige Familie, aber eben nur 2 Zimmer. Und deswegen müssen die 2 älteren Geschwister in einem Zimmer sein oder sie sind den ganzen Tag draußen unterwegs, weil sie in der Wohnung keine Ruhe finden.
Ja, oder ich finde halt als 5-köpfige Familie mit 2 Haushaltsnettoeinkommen keinen bezahlbaren Wohnraum in der Nähe der Kita oder der Schule oder des Arbeitsplatzes und muss aus meinem gewohnten oder gewachsenen Umfeld, auch als soziales Umfeld, wegziehen oder längere Wege in Kauf nehmen. Und ich finde auch dieser Unsicherheitsfaktor, dazu haben wir auch gerade noch ein Forschungsprojekt beim VHW, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil natürlich wachsende Unsicherheit auch im Wohnen als solches zu einer Belastungsprobe für Quartiere und für Nachbarschaften wird.
Aber dann ist Alltag eigentlich ja schon der perfekte erste Begriff im Buch, oder? Weil alle anderen Begriffe, egal wie groß oder wie klein, sie wirken sich alle auch auf Alltag aus.
Der erste Begriff im Buch soll natürlich ein toller Öffner sein. Und ja, da ist Alltag, ich würde sagen, der Begriff schlechthin.
Wir brauchten auch unbedingt einen Begriff mit A.
Aber es hat sich doch sehr angeboten, auch den als ersten Begriff zu nehmen.
Welchen anderen Begriff mit A hätten wir nehmen sollen?
Ist das der einzige Begriff mit A?
Kannst du mal nachschauen, bitte?
Abfall.
Du hast das Buch ja vor dir.
Abfall ist gar nicht so irrelevant.
Was ihr auf jeden Fall habt, ist Begriffe mit D. Das ist auch da gibt's ein bisschen mehr, glaube ich. Dunkan blättert schon im Buch. Demografie ist auch ein Begriff, Caroline, den du auch geschrieben hast. Und da ist es interessant auch zu wissen, dass du ja sogar deine Dissertation über Demografie im weitesten Sinne geschrieben hast. Du hast nämlich über Seniorinnen und Senioren gesprochen, alte Menschen, die gegen Mieterhöhungen protestieren. Richtig?
Ja.
Was waren das für Menschen? Wie haben die protestiert?
Es gab in Berlin zwei Initiativen, wo eben ältere Menschen vor allen Dingen ja auch profitiert haben von ihrer Gemeinschaft und genau ihrem gemeinsamen Miteinander. Mieterhöhungen quasi erhalten haben und das quasi ihre Gemeinschaft gefährdet hätte. Also haben sie sich politisch engagiert und dafür eben gekämpft, dass ihre Wohnhäuser oder ihre Gemeinschaften bestehen bleiben. Die haben beispielsweise einen Flashmob organisiert, direkt vor ihrem Haus, wo sie einen eigenen Protestsong gemeinsam mit dem Nachbarschaftschor organisiert haben, den sie dann natürlich aufgenommen haben. Der ist dann auf YouTube gegangen oder in die sozialen Medien oder auf Twitter. Wir haben sehr mit den Medien gespielt, muss man dazu auch sagen, weil natürlich ist so die Rentnergang von Moabit war die eine der Schlagzeilen. Sie haben sich dann Protest-Rikschas gebaut und sich quasi durch den Demonstrationszug mitfahren lassen, um eben daran teilzuhaben, um dadurch auch politische Teilhabe auch im hohen Alter zu ermöglichen. Und ich finde das insofern auch ganz spannend, weil die Dissertation ist ja schon ein bisschen länger her. Aber die Frage der Demografie und des demografischen Wandels im Wohnsektor, die wird immer drängender und immer aktueller und das bricht auch nicht ab. Wenn man die nächsten 10 bis 20 Jahre hochrechnet, haben wir es mit einer sehr stark wachsenden, alternden Gesellschaft zu tun, die ja auch wohnt und deren Wohnbedürfnisse sich vielleicht ändern werden in den nächsten 20 Jahren. Vielleicht wird das Einfamilienhaus zu groß oder die Partnerin oder der Partner verstirbt. Wie geht man damit um? Und auf der anderen Seite haben wir viele Studierende, die sich das Wohnen in den Universitätsstädten gar nicht mehr leisten können. Also an verschiedenen Enden ist demografischer Wandel, der sich da abzeichnet. Und die Frage eben, wie lässt sich eigentlich eine intergenerationale Lösung der Wohnungsfrage erdenken?
Sind da auch Beispiele dann im Buch, wie es passieren kann oder andere Probleme, die damit einhergehen? Also weil zum Beispiel, du hast da dieses, was man ja ganz oft mittlerweile hört, ist von älteren Leuten, die alleine in ihren großen Wohnungen wohnen, aber gar nicht rauskommen. Die Kinder sind ausgezogen, kommen vielleicht nur noch dreimal im Jahr zu Besuch, finden aber keine kleinere Wohnung. Und dann gibt es ja auch andere Ideen, wie zum Beispiel das Mehrgenerationenwohnen, wo man dann eben versucht, die Generationen zusammenzubringen. Also es gibt ja ein paar Ideen.
Ich würde sagen, in der Vorrede hast du schon ganz viele Begriffe genannt, die, glaube ich, auch im Buch sind. Zum Beispiel das Mehrgenerationenwohnen. Es steht mit dabei, das Thema Wohnungstausch haben wir auch adressiert. Das Thema Clusterwohnen, was Caroline angesprochen hatte, zählt da auch mit rein. Eben lebensphasenspezifischen, niedrigschwelligen Umbau von Wohnungen und Wohngrundrissen. Beim Begriff Einfamilienhaus, der jetzt auch schon genannt wurde, ist das natürlich ein großes Thema. Wir haben auch wiederum, um auf die VHW-Forschung zu verweisen, ein Projekt, was sich genau mit der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich Einfamilienhäuser in der Nachfamilienphase, sagt man dazu, die Kinder sind ausgezogen, die älteren Paare wohnen zu zweit oder inzwischen vielleicht sogar alleine in sehr großen Einfamilienhäusern, sind tendenziell überfordert vielleicht sogar damit. Das wollen wir nicht allen unterstellen, aber es gibt erste Untersuchungen, die das belegen, dass doch ein großer Teil sich überfordert fühlt und eigentlich gerne in kleinere Wohnkonstellationen wechseln würde. Dann gibt es die aber nicht in unmittelbarer Wohnumgebung. Also es gibt jede Menge Ideen, wie man das angehen könnte. Realpolitisch gibt es noch nicht so viele Angebote, muss man sagen. Woran das liegt, da kann man spekulieren. Es braucht wahrscheinlich mehr Forschung dazu, aber es braucht auch ein bisschen mehr politischen Willen, vielleicht so bestimmte Pfadabhängigkeiten zu verlassen, wie zum Beispiel klassische Wohnbiografien als das Erstrebenswerte überhaupt darzustellen, und zwar von vielleicht der Familiengründung und dem Einzug ins Einfamilienhaus dann nirgendwo mehr hin. Also es gibt quasi das Ende der Wohnbiografie, ist ganz oft das Einfamilienhaus. Und dass es kein gesellschaftlich breit akzeptiertes Konzept für diese Phase danach gibt, ist auch eine Frage davon, wie der Diskurs eben geführt wird.
Ich muss gerade über ein Mehrgenerationen-Schloss nachdenken.
Ja, das ist auch eine tolle Idee. Ob man das breitenwirksam hinkriegt, ist die andere Frage. Aber
ja, und ob das dann vielleicht auch barrierefrei wäre, das muss man auch mal bedenken. Also das ist ja zum Beispiel so ein ganz großes Thema aktuell, oder? Dass Leute sich Gedanken machen, ältere Menschen, wie bekomme ich jetzt auf einmal den, wenn die in 5-Geschosser wohnen, wie bekomme ich jetzt noch einen Fahrstuhl dahin, wenn ich im 5. Stock wohne? Oder natürlich ein bisschen kleiner gedacht, wie schaffe ich es, Zugang zu meinem Haus weiter zu gewährleisten, wenn das überhaupt geht?
Das ist ein wichtiger Punkt. Mir fällt auch noch ein, wir haben auch Smart Homes mit drin, oder?
Stimmt.
Also Smart Home Technologien, ne? Also auch so als einen wichtigen Aspekt, wenn es um Wohnen im Alter geht. Ich muss da auch an so medizinische, gesundheitliche Versorgung denken, im Notfall. Mhm. Aber ganz wichtig ist ja auch, dass unabhängig jetzt von der Bauart oder architektonischen Frage oder Wohnform, dass natürlich auch das soziale Umfeld, also Wohnumfeld, also räumlich oder das städtische Umfeld ganz wichtig ist. Ne? Gibt es Orte, wo man sich treffen kann, Orte der Vergemeinschaftung oder wo die Menschen zusammenkommen? Nachbarschaft als sozialen Klebstoff gegen Einsamkeit, und den Begriff der Einsamkeit haben wir auch mit drin.
Das werden wir in einer der künftigen Folgen auch nochmal uns ganz genau anschauen.
Schön.
Einsamkeit und was es für Lösungen gibt. Jetzt sind wir vom großen Begriff Demografie bis zu Smart Home gekommen, haben auf dem Weg dahin noch 1000 andere Begriffe genannt, also 1000 natürlich nicht, aber einige auf jeden Fall, was ja wieder zeigt, dass diese verschiedenen Begriffe auch miteinander verbunden sind. Ich würde gerne die Chance mal nutzen, weil wir diese Kiste mit all diesen Begriffen haben, dass wir doch mal hier eine spontane Runde machen. Einfach nochmal reinschauen, wo ihr steht bei den Begriffen. Dunkan, bitte.
Ist klar.
Was ist es?
Storage. Das ist super. Da kann ich direkt eine private Anekdote erzählen.
Perfekt.
Vielleicht sage ich erstmal, was damit gemeint ist. Also Storage aus dem Englischen, eben Lagerraum oder so ähnlich übersetzt. Da geht es um das Thema, dass viele Habseligkeiten und Dinge inzwischen nicht mehr in der eigenen Wohnung gelagert werden, sondern eben in ausgelagerten externen Räumen, Storage-Räume. Da gibt es dann auch wieder große Firmen, die das anbieten. Das ist ein richtig wachsender Markt, international. Und dann kann man natürlich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Und einerseits kann man natürlich sagen, wir haben irgendwie viel zu viel Zeug. Andererseits kann man aber auch sagen, okay, wir können uns nicht mehr genug Wohnraum leisten, um all unser Zeug unterzubringen tatsächlich. Und es ist interessant, wie die Preiskategorien in diesen Storage-Räumen sind. Das weiß ich jetzt aus persönlicher Erfahrung. Meine Partnerin ist gerade aus Baden-Württemberg nach Berlin wieder zurückgezogen und wir haben den Umzug gemacht. Und weil sie natürlich nicht direkt eine Wohnung in Berlin gefunden hat, sondern erst mal 2 Monate provisorisch irgendwo unterkommt, hat sie ihren gesamten Hausrat in so einen Storage-Raum gebracht.
Ah, okay, weil bei dir eben nicht der Platz
wäre. Bei mir ist sowieso der Platz nicht. Ich lebe in einer Einzimmerwohnung. Also für sie wäre vielleicht noch Platz, aber nicht für all den Kram. Und einerseits super praktisch, hat uns total viel gebracht. Andererseits total interessant zu sehen, warum wir überhaupt darauf zurückgreifen müssen. Und dann auch zu sehen, wie sich die Quadratmeterpreise unterscheiden, wenn man zum Beispiel in Oberschöneweide ein Storage Room anmietet für 7 Quadratmeter oder aber in Friedrichshain oder Kreuzberg.
2 verschiedene Berliner Stadtteile, einer weiter draußen, einer im Zentrum, wo alle hinwollen.
Korrekt. Und wie auf dem Wohnungsmarkt ist es so, dass die Mieten dann da ungefähr doppelt so hoch sind im Berliner Zentrum. Selbst für so kleine 4 bis 7 Quadratmeter Räume, wo man einfach nur seine Umzugskisten reinstellt.
Ich finde das interessant, weil ich habe zum Beispiel keinen Keller. Mhm. Manche Dinge braucht man ja nicht ständig. Ich komme auch ohne Storage vom Keller aus. Aber ja, natürlich, ne, es gibt so Dinge, die man eben anhäuft, von denen man sich vielleicht auch nicht trennen möchte, die ja auch verknüpft sind mit dem eigenen Leben. Aber dass halt in Innenstadtbereichen Fläche für bezahlbaren Wohnraum fehlt und dann aber Storagehäuser aufgestellt werden, ist auch ein interessantes Absurdium. Gibt es das Wort?
Ja,
bestimmt.
Bestimmt.
Ist ein Wort mit A.
Ja, also ja, wer die noch nicht gesehen hat, das ist ja oftmals, ne, auch 4-5 Stockwerke hoch, könnte auch mal ein Familienhaus sein, steht aber dann ganz oben eben dann drauf, hier ihr Storage Room ab 1 Quadratmeter bis was weiß ich wie viele Quadratmeter. Da hätten theoretisch auch 20 Wohnungen oder zumindest 10 Wohnungen reingepasst. Caro, willst du noch mal bitte?
Ich hab ein bisschen Angst vor der Kiste. Jo. Suburbia.
Suburbia.
Ja. Den Begriff hat tatsächlich unser Vorstand, Professor Dr. Jürgen Arin, geschrieben. Genau, und da geht es um diejenigen Stadtquartiere oder suburbanen Stadtquartiere, die sich am Außenbereich der Stadt quasi entlang hangeln und so kleine Inseln oder Enklaven gebildet haben in der Historie. Suburbia war so eine ganz klassische gewünschte Wohnformen, dass eben Einfamilienhausgebiete vor die Städte gelagert wurden und dort eben die Menschen lebten. Und die Entwicklung hat sich dann auch in Deutschland etabliert. Und es ist auch spannend, wie jetzt, was so vor 40 oder 50 Jahren als sinnstiftend erschienen, heute mehr und mehr vielleicht auch wieder in Frage steht. Weil natürlich, wenn man heutzutage in diese Einfamilienhausgebiete an den Stadträndern kommt, unabhängig davon, dass dort auch die Preise extrem steigen und dass das auch nicht mehr erschwinglich ist für viele Familien oder nur schwer, dass die Quartiere dort ja auch sehr still sind, wenn man zumindest als Besucherin da durchläuft, weil eben Infrastrukturen, wie wir sie vielleicht aus den Innenstadtbereichen kennen oder aus Kernen der Gemeinden nicht vorliegen.
Also so eine ganz eigene Lebenswelt, quasi ein Einfamilienhaus
nach dem
andere.
Ja.
Dunka, du hast ja vorhin bei Alltag erzählt, dass du in ganz verschiedenen Alltagen gelebt hast, ganz verschiedene Situationen. Auch sowas Ähnliches, so ein Zwischenwelten, ich sage jetzt einfach mal Suburbia, als so Zwischenwelt zwischen der Stadt und dem Land?
Ja, es war von vornherein als Übergangssituation geplant. Meine Partnerin ist zum Bodensee gezogen und ich bin das erste Jahr mit ihr dahin gezogen. Und wir haben dann eine Wohnung gefunden, zu zweit, in einem Einfamilienhaus. Also nicht in Friedrichshafen-Stadt, das war die Stadt, wo wir eben eigentlich hingezogen wären, sondern in einem der Vororte. Und da haben wir uns dieses Einfamilienhaus geteilt mit einem älteren Ehepaar, was in der unteren Wohnung gelebt hat und das Dachgeschoss quasi uns als eigene Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man auch das Problem mit den fehlenden sozialen Kontakten im Alter umgeht, weil wir haben viel mit diesen Menschen zu tun gehabt, die lebensweltlich ganz woanders waren als wir, aber trotzdem irgendwie ein total nettes Verhältnis aufgebaut haben. Man hat sich gegenseitig geholfen bei bestimmten Sachen. Man hat sich Werkzeug ausgeliehen und man hat auch mal Kaffee zusammen getrunken. Alles in allem war das eine total nette Wohnerfahrung. Und gleichzeitig für mich ganz persönlich, aber da spreche ich jetzt für mich, auch eine, wo ich weiß, das ist keine Wohnsituation, in der ich mich dauerhaft einrichten würde, weil ich dann doch eher entweder Lust auf die richtige Urbanität, nenne ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen, habe oder aber auf das ganz Abgelegene, ja, mit ein bisschen mehr Platz und Weite und Natur um mich herum.
Bei all diesen Begriffen geht es ja auch viel um mögliche Veränderung. Vor allem, wenn wir dann eben auf den Wohnmarkt schauen, den ihr jetzt an verschiedenen Stellen schon angesprochen habt. In vielen, vielen Städten ist der super angespannt. Viele Leute wissen nicht, ob sie nochmal umziehen können oder ob sie irgendwann aus ihren Wohnungen rausfliegen. Und da kommen wir dann zu dem Begriff, den ihr auch beide zusammen mit verfasst habt, der das ja quasi auch, wenn sozusagen Alltag der erste Begriff ist, der ja eigentlich ganz hinten dann so als Dach steht, nämlich Transformation. Das ist ja ein riesiger Begriff, der aber eigentlich da überall ein Stück weit reinspielt.
Ja.
Richtig?
Ja, es ist ja auch ein sehr allgemeiner Begriff. Mhm. Also die Transformation, das ist einmal ein Fachbegriff, weil es eben eine Fachdebatte dazu gibt, schon seit längerem, nicht nur in der Wohnforschung. Aber in Bezug auf das Thema Wohnen, das hatten wir ja auch schon angesprochen, Wohnen ist ja immer im Wandel. Gesellschaftliche Verhältnisse, politische Rahmenbedingungen ändern sich permanent. Und da muss sich dann auch die Frage dran abhangeln quasi, wie das dann die Wohnbedürfnisse verändert oder das Wohnen als solches. Und in der Debatte der Transformationsforschung steht da vor eher die Frage, wir bewegen uns ja zurzeit in eher so Polykrisenmodus, ne? Also wir sind in verschiedenen Krisenmodi unterwegs, sozial, ökologisch, ökonomisch, auch architektonisch, ne? Also welches Baumaterial verwenden wir eigentlich, um Wohnen zu bauen, wie nachhaltig sind wir eigentlich unterwegs. Also all diese verschiedenen Dimensionen spielen da eigentlich mit rein, wie dieser Wandel des Wohnens durch den gesellschaftlichen Wandel eigentlich vollzogen werden kann. Und das ist nicht trennscharf voneinander zu denken. Da kann man auch über architektonische Fragen sprechen, wie Baumaterial, ist Beton die Lösung für alles oder nicht? Sozial, aber auch ökonomisch, wie ist Nachhaltigkeit eigentlich bezahlbar? Also lässt sich ganz, ganz viel dran ausmachen an diesem Begriff.
Auch dann sozusagen, wie man den vielleicht individuell liest, deutet, das ist ja dann vielleicht auch wieder die andere Seite von Alltag, auch, ne, auch wieder so ein großer Begriff, weil man kann ihn ganz individuell deuten. Du, und jetzt hat Caroline da schon super viel abgeräumt, auch so an Begrifflichkeiten. aber hast du quasi dann auch noch so deine eigene Deutung davon?
Also meine eigene Deutung von Transformation, so weit will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen.
Okay.
Aber was ich dem vielleicht noch ergänzen kann, ist, und es schwingt die ganze Zeit in unserem Gespräch auch schon mit, ist eben die, ich nenne sie mal kulturelle Ebene. Das bedeutet Wohnkultur. Wie stellen wir uns Wohnen eigentlich vor? Und darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. Klassische Wohnbiografien, klassische Wohnkarrieren, die haben eher eine Ausprägung, die nicht besonders nachhaltig ist. Und deshalb ist dieser Transformationsbegriff, glaube ich, auch so attraktiv. Weil eben der zeigt ja an, dass der Status quo nicht haltbar ist auf lange Sicht, gerade wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken. Deshalb ist der Transformationsbegriff im Nachhaltigkeitsdiskurs auch besonders präsent. Und beim Thema Wohnen wird es eben total, fast schon haptisch. Es wird total greifbar, weil man eben sehen kann, okay, die Form, wie wir uns Wohnen vorstellen, so kulturell, die sind vielleicht nicht die, die wir auch in 20 oder 50 Jahren noch brauchen oder benötigen, um die neuen Ansprüche an eine nachhaltige Gesellschaftsorganisation tatsächlich umzusetzen. Und zwar nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern immer in der Korrespondenz dazu, wie wir eigentlich unser Wohnen und damit unseren Alltag eben gestalten.
Wir haben jetzt einige Begriffe durchgenommen. Einige habt ihr gezogen, einige habe ich reingeworfen, einige sind im Gespräch aufgetaucht. Das war jetzt nur ein Bruchteil. Und ihr habt gesagt, es gibt eigentlich noch 200 andere Begriffe. Deswegen ist meine letzte Frage, wann kommt Teil 2?
Wenn wir die Kapazitäten wieder aufbringen.
Ja, also Lust drauf?
Berechtigte Frage, die wir uns tatsächlich im Prozess des Buches natürlich auch schon gestellt haben. Und wir lassen uns da bestimmt auf nichts festnageln. Aber natürlich ist es so, dass dieser Band einen zweiten oder auch einen dritten und wahrscheinlich einen 12. und 24. Teil verdient hätte. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal ganz stolz auf das, was wir gemacht haben. Und vor allem jetzt kommt eine ganz spannende Phase der Resonanz auch. Von daher, ich schlawiner mich so ein bisschen raus aus der Frage, aber letzten Endes werden wir abwarten müssen und irgendwann werden wir bestimmt ein ähnliches Projekt nochmal machen.
Ja. Aber ich finde es spannend, was du sagst mit der Resonanz, weil, also ne, wenn der Anspruch hinter dem Buch ist, ja einmal zum Nachdenken natürlich auch anzuregen, über den eigenen ne, disziplinären Tellerrand hinauszuschauen, ja, aber auch ne, der zweite Anspruch, wie können wir eigentlich ne, Debattenkultur fördern, wie kommen wir in den Dialog, kann man auch schon fragen, ist das Format des Buches dafür ausreichend oder braucht es vielleicht andere Formate, um diesen Dialog dann quasi weiter zu fördern? Weil in dem Buch jetzt ja steht ja vieles nacheinander, nebeneinander und wir haben mit den Querverweisen schon versucht, ne, die Brücken zu bauen, dass auch genau sichtbar wird, wie nah die Brücken beieinander vielleicht sogar sein könnten. Aber ich fände es total toll, wenn sich hier, ich schlage mir jetzt einfach einen Begriff auf, das Thema Remanenzeffekt oder Raumteiler, Paradigmenwechsel, wenn die Begriffe anfangen würden, sich miteinander auszutauschen.
Was hättest du da im Sinn?
Also eine weitere Komponente, die das Buch ja auch hat, ist auch eine künstlerische Dimension. Wir haben fotografische Auseinandersetzungen mit der Wohnungsfrage. Die finde ich insofern auch ganz spannend, weil sie nochmal inspirieren, anders darüber nachzudenken und natürlich auch eine andere Sprache haben, also eine Bildsprache als solches. Und vielleicht ja auch einen niedrigschwelligeren Zugang zu diesen oft aufgeheizten politischen Debatten anbieten, wie man über Wohnen oder Wohnungsfrage oder Wohnungspolitik eigentlich spricht, dass das nochmal so eine ganz andere kreative Einbettung erhält.
Caroline Dunkern, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Und zu dieser künstlerischen Dimension, die Caroline gerade am Ende angesprochen hat, gehört zum Beispiel die Fotoserie Living Room, Wohnzimmer. Die Fotografin Jana Sophia Nolle, die hat da mit Menschen zusammengearbeitet, die keine Wohnung haben, die stattdessen in Zelten leben oder zwischen Kartons und Abdeckplanen. Und solche Zelte und Pappkartons und Abdeckplanen, die verpflanzt Nolle jetzt in schicke, edle, große Wohnzimmer. Zwischen teure Sofas, zwischen Teppiche und Kunstwerke. Und das zeigt sehr heftig, wie weit auseinander die Wohnwelten gehen können. Das war die erste Folge von Stadtansichten. Perspektiven auf Wohnen und Stadtentwicklung. Dem neuen Podcast der VHW Forschung. Redaktion Sabine Rietz. Ton und Technik Robert Hausburg. Und ich bin Axel Ramlo. In 2 Wochen kommt unsere nächste Folge. Dann geht es um einen Begriff, der bei Wohnwissen auch immer wieder eine Rolle spielt. Es geht ums Bauen. Wir wollen wissen, ob das die Lösung aus der Wohnungskrise ist und wo das Nadelöhr ist, um schnell mehr Wohnungen bauen zu können. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare und Abos. Überall dort, wo Sie Ihre Podcasts herbekommen. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss.